Ja, ich freue mich heute Morgen mit euch einen Text anzuschauen, der uns allen bekannt ist. Und ich hoffe, dass wir nicht an diesen Text hergehen und sagen, ah, kennen wir schon, sondern dass wir vielleicht bereit sind, ganz Neues zu entdecken. Vielleicht auch neue Aspekte. Und vor allem uns anzusprechen von Jesus, dass er uns heute Morgen vor allem begegnen kann. Das heisst ja, er investiert, eine Investition ist durch die Begegnung mit Jesus. Ich glaube, das ist das Grösste, Jesus zu begegnen. Ich glaube, das ist das, was Jesus so immer wieder möchte. Wenn wir auf einem Weg sind, da gibt es Menschen, die sich eigentlich abdrehen von ihm. Die schauen in eine andere Richtung. Und Jesus möchte eigentlich, dass Menschen auf ihn aufmerksam werden und von Anfang an in seine Richtung schauen. Auf ihn her und nicht nur schauen, sondern vielleicht auch für Fragen stellen und sagen, wer ist denn der Jesus? Könnte auch etwas mit meinem Leben zu tun haben? Und ich glaube, für Jesus ist das Grösste, wenn er Menschen hat, die ihn als den sehen, wo für uns ist ein Kreuz gegangen, für uns ist gestorben, für eine Beziehung zu machen zum Vater, für eine Brücke zu schaffen, wieder zurück in die Beziehung rein und wo am Schluss wie vor der Entscheidung stehen. Jetzt muss ich mich entscheiden, welchen Weg will ich gehen? Will ich diesen Weg machen mit Jesus oder will ich einfach mein eigenes Leben leben? Ich glaube, es gibt nichts Größeres und das ist das grösste Anliegen von Jesus. Und das sagt er uns in seinem Wort Lukas 19,10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sucht Begegnung mit uns Menschen. Und nicht nur Begegnung, sondern er ruft uns in eine lebendige Beziehung zu ihm. Und das ist etwas, wo wir nachher auch erleben dürfen. Er ist gestorben und wartet eigentlich auf uns. Streckt uns die Arme entgegen und sagt, komm, lass dich auf mich ein. Und wir sind eingeladen, wirklich die Begegnung zu wagen, durch ihn und zu ihm zu kommen. Und ich glaube, das ist das Grösste, was man erleben kann, wenn man diesen Schritt macht, und wirklich in eine lebendige Beziehung kommt. Für das ist er ein Kreuz gegangen, weil wir getrennt sind von Gott. Wenn wir uns, ich versuche es mal herzuschreiben, uns hinwenden zu ihm. So dürfen Menschen in eine lebendige Beziehung, nicht nur zu Jesus, sondern zu Gott, ihrem Vater kommen. Und einer, der das eindrücklich hat erlebt, ist sicher der Petrus. Der Petrus, der hat erfahren, der Jesus, der macht einen Unterschied aus hier auf der Erde. Und wir lesen heute Morgen einen bekannten Text, wo ich aber mal mutig behaupten würde, hier geht es mehr als nur um eine Hinwendung zu Jesus. Lasst uns mal Lukas 5 aufschlagen, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, Verse 1 bis 11. Überschrieben ist sie in den meisten Bibeln, hier in unserer neuen Genfer Übersetzung, die Berufung der ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass sie ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Für mich immer wieder ein bewegender Text. Und ja, in den Vorbereitungen wieder neu gestaunt, was alles in diesem Text steckt. Sachen, die wir vielleicht manchmal schon darüber weglesen, weil wir wissen, es geht hier um die Berufung der Jünger. Und ich denke, hier geht es eigentlich um mehr als nur um eine Berufung. Oder ich habe oft das Gefühl, dass wir Berufung wie falsch verstehen. Menschenfischer sein, ab zu den Leuten, wir sind gefordert, Menschenfischer zu sein. Aber ich denke, dieser Text geht in eine andere Richtung. Er will uns zuerst etwas anderes lehren. Die meisten von uns sehen in diesem Text die Bekehrung von Petrus und sagen, hier hat der Petrus seine Entscheidung getroffen für Jesus. Ich würde mal mutig sagen, wahrscheinlich ist es nicht so. Sondern ich glaube, die Entscheidung hier, die Wendung zu Jesus, ist schon früher passiert. Das können wir zum einen im Text sehen, zum anderen auch im Johannes. Dort lesen wir auch ganz am Anfang, oder Johannes hat versucht, chronologisch die Sachen aufzuschreiben, dass wahrscheinlich der Petrus Jesus schon vorher begegnet ist. Johannes 1, 42 lesen wir, und er führte ihn, also er führte Petrus zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels, Stein. Auf das nimmt Jesus nachher im Lukas 5 auch wieder Bezug, und er wird der Name Petrus wieder genannt, der Stein. Und der Petrus selber nennt sich ja der lebendige Stein. Und ich glaube, in dieser Begebenheit ist, glaube ich, die Hinwendung passiert von dem Petrus, dem Jesus gegenüber. Er hat gesagt: Hey, der Jesus, zu dem möchte ich mich wenden. Aber was ich mit euch heute Morgen anschauen möchte, ist, Jesus sucht immer wieder Begegnung und Beziehung. Uns für Jesus zu entscheiden dürfen, uns herzuwenden und letztendlich auch können sagen, wir sind gerettet. Ist nur ein Teil von unserem Leben. Nachher geht es weiter. Und ich frage mich manchmal, dass wir vielleicht auch bleiben, wie stecken. Jesus möchte mehr. Und ich glaube, in dem Text, den wir heute anschauen, möchte es Jesus der Petrus lehren. Nicht nur eine Hinwendung, sondern hingeben. Und Jesus möchte nicht nur Gerettete, sondern er möchte Nachfolger. Vielleicht ist es etwas speziell, wie ich es aufzeichne. Gerade wie der Nachfolger da ist. Das ist ein Bild, das für uns eigentlich mit Nachfolge oft nichts zu tun hat. Einer, der sitzt. Und ich merke, Nachfolge hat bei uns oft damit zu tun, jetzt müssen wir wieder etwas tun. Ich habe das Gefühl, gerade als Christen stehen wir oft in einem unglaublichen Aktivismus in, wo ich den Eindruck habe, es bringt nichts. Lasst uns diesen Text mal anschauen und entdecken, was möchte Jesus in dieser Begegnung bewirken und bewegen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, was wir gerade in der ersten, vor allem im Vers 3 gesehen, ist, Jesus möchte einen Platz im Alltag. Gerade beim Petrus. Eigentlich ganz unspektakulär wird uns berichtet, Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Das Erste ist, Jesus sucht einen Platz in deinem Alltag, damit sein Wort Raum gewinnen kann. Ich glaube, er hat nicht aus Zufall das Boot vom Petrus ausgewählt, weil er gesagt hat, ich möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Ich möchte dir begegnen und dir erleben. Ich habe noch viel mehr vor, als dass du dir mir nur hinwendest, dass du einen neuen Namen bekommst, sondern ich möchte, dass du dir mehr hergibst. Wie selbstverständlich steigt er in das Boot. Und der Petrus lässt es zu. Jesus bekommt Platz in seinem Alltag. Wir können vielleicht das Schiff auch vergleichen mit unserem Alltag, da wo wir alltäglich dran sind. Für den Petrus war das Schiff eigentlich der Inbegriff von seinem Alltag, von seinem Täglichen. Er kommt, um in sein Leben hineinzutreten. Eigentlich müssen wir sagen, Frank, das haben wir also auch schon gehört. Und ich merke, in meinem eigenen Leben gehört habe ich das schon manchmal. Aber wo ist Jesus wirklich in unserem Alltag? Heute Morgen ist klar, wir gehen alle in Gottesdienst und da gehen wir vielleicht mit unserem Sonntagsschiff und sagen, hier hast du Platz drin. Aber ist Jesus auch in deinem Alltagsschiff dabei? Und wie sieht das konkret aus? Gehört deine Zeit Jesus jeden Augenblick? Der Fritz Laubach hat ein interessantes Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt, sicher dieser Gruppe, wo wir miteinander unterwegs waren, für auf Gottes Stimme zu hören. Er hat eine Übung gemacht als Missionar, jeden Augenblick an Gott zu denken. Er hat Jesus wirklich in seinen Alltag eingeladen. Er hat gesagt, wenn du das Wichtigste bist von meinem Leben, dann müsstest du jede Sekunde von meinem Leben bestimmen können. Es gibt ein Buch, wo er das beschreibt, das unglaublich spannend ist, wie er gekämpft hat und was er für Erfahrungen gemacht hat, in dieser Übung wirklich jeden Augenblick mit Jesus unterwegs zu sein. Wo lässt du Jesus in dein Schiff ein? Hat er Platz in deinem Alltag? Geh mal deinen Alltag gedanklich durch. Ist er in jedem Moment da? Ich glaube, da ist er. Aber haben wir noch dazu eingeladen, dass er mitreden darf, dass er dabei sein darf? Haben wir Jesus unseren Alltag zur Verfügung gestellt? Unsere Zeit? Als ich das Bild so neu angeschaut habe, musste ich sagen, das ist das, was Jesus will. Er will Platz in meinem Alltag haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass er uns immer wieder neu begegnen kann. Dass er Beziehung haben mit uns. Dass wir so Zeiten haben, wo er wirklich bewusst da sein kann. Ich weiss nicht, wie es mit deiner stillen Zeit aussieht. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist, wie sieht es in deinem Alltag aus? Hast du Momente, wo du immer wieder vielleicht durch ein oder Sanger, vielleicht durch ein Kärtchen irgendwo eine Pinnwand, in Erinnerung rufst, Jesus möchte in meinem Alltag präsent sein. Manchmal gibt es auch Momente, wo man sich bewusst muss nehmen. Manchmal gibt es auch so Situationen, wenn wir vielleicht im Spital sind. Ich habe gestern eine Begegnung mit dem Stefan Mühlenthaler. Er hatte eine Zeit im Spital, wo er mir sagt, ich bin Jesus wieder ganz neu begegnet. Vielleicht braucht es so Situationen. Ich habe anfangs Jahre, ganze Woche, mir Zeit genommen, in die Stille zu gehen, auf Anden. Auch so eine Woche von der Begegnung. Der David und ich haben uns vor etwa 2 Monaten haben uns mal einen Tag Zeit genommen, wo wir unabhängig voneinander in die Stille sind. Über eine Frage und andere Sachen, die uns bewegt haben. Ich glaube, das braucht es. Aber es braucht es noch viel mehr, dass er nicht nur dort gegenwärtig ist, sondern dass wir uns überlegen, wie schaffen wir es, dass Jesus in meinem Alltag Platz hat. Dass Jesus meinen Alltag prägen kann. Und dass wir nicht einfach am Sonntag in die Gemeinde gehen und sagen, jetzt habe ich es wieder für eine Woche erfüllt. Ich glaube, das hat nichts mit Nachfolge zu tun, mit dem, was Jesus uns weiterführen will. Und hier in diesem Schiff ist Jesus ihm in seinem Wort begegnet. Ich habe gedacht, Jesus hat es ja eigentlich noch clever gemacht, oder? Wenn der Petrus noch am Strand wäre geblieben, mit seinen Fischernetz beschäftigt, ich weiß nicht, ob der Kerl zugelassen hat. Aber Jesus geht mit in seinen Alltag hin und sagt, fahrst du mich ein bisschen raus, er hat nicht anders können als zuhören. Er hatte ja das Netz am Land gehabt. Und ich glaube, auch diese Momente sind eben wichtig, wo Gott mit seinem Wort, wo Jesus mit seinem Wort Platz hat in unserem Alltag. Sei es durch sein Wort, sei es aber auch im Gebet, im Gespräch mit ihm. Wo hat Jesus Platz in deinem Alltag? Wo erlebst du ihn in deinem Alltag, dass er zu dir reden kann? Oder was hindert uns vielleicht daran? Ich merke, wenn ich am Morgen ins Büro komme und den PC anlasse, dann ist es gelaufen. Spätestens, wenn das erste Mail kommt, kannst du sagen, ja, Frank, du doch nicht so kompliziert. Das geht doch auch sonst. Ich merke, bei mir funktioniert das nicht. Ich brauche am Morgen zuerst mal Zeit hier vor dem Kreuz oder auf meinem Stuhl im Büro. Sonst merke ich, sonst fährt der Tag nicht so an, wie es Jesus möchte. Dann fragt mich Jesus schon am Anfang und sagt, oh, wo ist mein Platz heute? Wo ist der Platz von ihm bei dir in deinem Alltag? Ich glaube, eine Frage, wo wir uns nicht leichtfertig stellen sollen und sagen, ah ja, wir haben es ja gehört. Und es geht auch nicht darum, einfach, dass ich euch ein schlechtes Gewissen mache und sage, ihr müsst wieder intensiver stille Zeit machen. Um das geht es nicht. Sondern es geht konkret darum, Jesus will hier wie bei uns in unseren Alltag hineinkommen. Er möchte da sein, wo du schaffst. Er möchte da sein, wo du in der Familie bist. Er möchte da sein, wo du im Streit stehst mit anderen. Er möchte da sein, wo du im Frieden stehst mit anderen. Er möchte da sein, wo du lebst. Hat er Platz? Ist er da? Da ist er, aber lass ihn auch wirklich in mein Leben hineinreden und beziehe ihn ein. Wo wir lernen, ihm zu vertrauen und auf sein Wort, von seinem Wort her, letztendlich aus dieser Beziehung zu ihm, die dort entsteht im Alltag, dann können Sachen passieren, wie es der Petrus erlebt. Jesus sucht nicht nur Platz, sondern ich habe es als Zweites überschrieben, er sucht auch Gehorsam. Gehorsam in unserem Leben. Das heisst, dass wir auf das hören, was er uns sagt, etwas tun. Wenn er in unserem Alltag ist, wenn wir ihn in unseren Alltag hineinlassen, dann will er nicht nur, dass wir zuhören, sondern er wünscht auch, dass wir parat sind, auf sein Wort hören, auch zu handeln. Und das erleben wir eigentlich in diesem zweiten Teil, Vers 4 bis Vers 7, wo steht, als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen. aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass sie ihre Netze zu reißen begannen. Sie haben sogar ein zweites Schiff gebraucht. Es ist etwas passiert, was sich kein Fischer vorstellen kann. Nach dieser Botschaft, der Menge, ruft der Petrus auf und sagt zu ihm, wenn du mir wirklich Platz gibst in deinem Leben, dann handle so nach dem, was ich sage. Tu, was ich sage. Und für einen Fischer ist es eigentlich, wir wissen das alle, ich habe schon mehr sicher diesen Text gehört, für einen Fischer war es eigentlich das Dümmste gewesen, am Tag und noch mit in See raus zu fischen und noch auf einen Zimmermann zu hören, der keine Ahnung hat. Mich erstaunt, was hier der Petrus sagt. Er fährt an und sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Und eigentlich müsste jetzt kommen, vergiss es einfach. Aber der Petrus sagt, aber weil du es sagst, tue ich es. Der Petrus nennt hier Jesus schon seinen Meister. Er akzeptiert ihn als seinen Herr. Und er ist der, der wie in den nächsten Schritt in seinem Leben eintritt und sagt, ich möchte dich nicht nur als Meister sehen, sondern nach deinem Wort handeln. Und er tut es. Für mich ist das etwas vom Gewaltigsten, weil hier steht, aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort her. Ich denke manchmal, wir haben hier so viel drin. Wenn wir bei jedem Wort, bei jedem Text würden sagen, ja, Jesus, auf dein Wort her will ich es wagen. Leute, wir sind unglaublich gefordert. Aber Jesus will uns nicht überfordern, sondern sagt, für jeden ist immer wieder etwas anderes dran. Aber er möchte uns herausfordern, wie ein Petrus, nicht nur in unserem Boot den Alltag zu verbringen, sondern wirklich unser Netz auszuwerfen. Und wirklich Grosses zu erwarten. Der Petrus hat es gemacht, er hat sich darauf eingelassen. Gegen jede menschliche Logik. Und ich merke, vielleicht hat es auch ein bisschen mit uns Schweizer zu tun, wir sind unglaublich vernünftig. Also ich merke, dass in meinem Alltag für mich muss irgendwo Logik haben. Und was wir hier erleben, ist gegen jede menschliche Logik. Wir können sagen, unvernünftig. Sprüche 3,5 lesen wir ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Das ist das, was der Petrus hier hat gelebt. Er war unvernünftig und hat etwas da, was eigentlich nichts einbringt. Wann bist du das letzte Mal geistlich unvernünftig gewesen? Gibt es das überhaupt? Wann hast du etwas da, das du sagen musst, das spricht jetzt gegen jede menschliche Logik. Aber auf dein Wort her will ich das tun. Vielleicht ein Gedanke, den Gott dir geschenkt hat. Wo du sagst, okay, wenn das dein Wort ist. Oder auf einen Text, der dir am Morgen still oder vielleicht auch durch den Tag ist aufgefallen, muss sagen, jawohl, Herr, wenn du das willst, werde ich hier einen anderen Weg gehen. Logisch muss ich eigentlich sagen, völlig unvernünftig. Ich setze fast mein Leben in Sand durch das. Und ich merke, wir haben unglaublich Angst, manchmal unser Leben loszulassen. Wirklich zu sagen, wenn alles rundum würde lachen. Und das hätte wahrscheinlich der Petrus müssen kaufen. Und alle im Strand sitzen, die ganze Menschenmenge, und hat gesagt, schaut mal den Kerl. Also wenn der eine etwas von Fischen versteht, mit Petrus gehen wir nie mehr Fischen kaufen, der hat irgendwo einen kleinen Schaden, oder? Und der Petrus hat sich auf das eingelassen. Lassen wir uns auf das ein, verlachen zu werden. Ich habe vorhin vom Stefan gesagt, ihr müsst unbedingt mal mit dem Stefan reden oder er wird vielleicht etwas erzählen am Gemeindewochenende. Er hat auch so unvernünftige Entscheidungen gefällt, scheinbar, im Spital.
Aber es ist etwas Gewaltiges daraus geworden. Er hat auch Fische gefangen. Aber ich möchte euch gar nicht mehr erzählen, sondern er soll euch das erzählen. Seien wir parat, unvernünftig zu sein. Und ich glaube, wir dürfen erleben, wie es der Petrus erlebt hat. Dass da plötzlich drin anfängt, zu zappeln. Und wir plötzlich erleben, wie Gott unser Netz füllt. Vielleicht anders, als dass wir denken. Ich glaube, Gottes Segnungen können so unterschiedlich aussehen. Uns aber auch darauf einzulassen und zu sagen, Herr, dein Segen soll passieren. Nicht so, wie ich mir es vielleicht vorstelle, wie ich in der Vernunft wieder denke, es müsse passieren. Sondern ich möchte es dir überlassen. Der Petrus war hier erst am Anfang. Er hat das andere Mal auch wieder selber versucht. Nicht auf Jesus sein Wort her. Johannes 21 lesen wir zum Beispiel, wie er auch wieder ist gefischt hat und nichts gefangen. Und erst wieder auf Jesus sein Aufruf her grosse Fänge hat gemacht. Dort hat ihm Jesus wie noch einmal etwas in Erinnerung gerufen und sagen, hey, auf mein Wort her, vertrau mir und gang vorwärts. Lass dein Leben los. Der Erfolg von jeder Arbeit liegt in dem, dass wir ihm die Leitung überlassen. Und ich merke, das ist, glaube ich, für uns Schweizer viel schwieriger als für manche andere. Aber ich glaube nicht, nichtsdestotrotz sind wir genau durch das herausgefordert, unvernünftig zu sein, manchmal. Weil Gottes Wort manchmal geistlich unvernünftig ist für die Welt. Oder der Paulus sagt, es ist eine Torheit für die Menschen. Wo stehst du in der Gefahr, alles selber im Griff zu haben? Und vielleicht dadurch der Segen von Jesus ausschliessest. Unser Leben läuft zwar gut, aber wir machen keine Erfahrung und Erlebnis mehr mit Jesus. Wenn wir nicht auch bereit sind, vielleicht mal ein bisschen unvernünftig zu sein. Oder wir können auch sagen, wenn wir einfach gehorsam sind. Ich habe fast den Eindruck, wenn ich den Text weiterlese, dass das eigentlich nur ein Müsterli war vom Segen Gottes, die paar Fische. Weil was jetzt kommt, ich glaube, das war der echte Segen, den der Petrus hat dürfen erfahren. Wenn man sie einen Begriff darstellen will, war es einfach Erkenntnis. Und der Petrus, der steht nicht mehr vor Jesus, der immer noch in seinem Boot ist. Sondern wir können sagen, der holt sie so richtig auf die Knie runter. Er geht vor Jesus auf die Knie. Vers 8, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie. Auch hier wieder, es war ihm gleichgültig, was die anderen sagen. Und ich glaube, es war die einzige richtige Haltung, wo er gesagt hat, Jesus, ich möchte durch meine körperliche Haltung zeigen, du bist echt Herr, du stehst über meinem Leben. Du sollst der sein, der den Ton angibt. Und er fährt weiter, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er merkt plötzlich in meinem Leben, läuft es nicht so, wie es eigentlich könnte laufen. Er merkt plötzlich, wer er ist. Und wir könnten eigentlich sagen, es geht ihm wie ein Licht auf. Und wir müssen sagen, das ist echter Segen. Wenn uns ein Licht aufgeht, wer wir sind, wer Gott ist. Und das hat hier der Petrus in einzigartiger Weise erfahren, wie vor Jesus bankrott erklärt und gesagt, ich kann es nicht. Ich kann es aus meiner Kraft nicht. Ich möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Es ist nicht nur ihm so gegangen, sondern im Vers 9 und 10 nachher lesen auch die anderen Jünger. Die waren mit offenen Mühlen da und müssen sagen, da ist etwas nicht von dieser Welt. Da ist jemand, der unser Leben ganz anders prägen kann. Und der Petrus geht auf die Knie und sagt, eigentlich kann ich mit dir gar nichts zu tun haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Frank, jetzt ist hier Bekehrung. Aber ich glaube, hier passiert etwas, was uns immer wieder passieren muss. Dass wir immer wieder, dass es uns auf die Knie jagt und wir merken, ich habe es nicht im Griff. Wir sind so schnell, unser Leben selber wieder in die Hand zu nehmen, selber wieder anfangen zu regieren, selber wieder zu bestimmen. Und um mich soll es gehen. Und Jesus hat vielleicht nicht mal Platz in unserem Boot, in unserem Alltag. Und der Petrus erkennt auch ein Jacken, ein Buchstäbel auf dem Knie und sagt, Herr, du, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin einer, der mit dir eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber du bist ein Heiliger, du bist ein allmächtiger Herr und Meister. Und interessant ist, hier geht es nicht darum, dass Jesus uns auf die Knie bringen will und sagen, ah, euch werde ich das schon noch. Jesus will uns nicht auf die Knie bringen. Aber ich glaube, Segen ist da, wo wir erkennen, wer wir sind und wer er ist. Und wir lesen es nachher. Jesus möchte uns lieber aufgumpen. Er möchte uns auf die Beine bringen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagt er im Vers 10. Jesus sagt an anderer Stelle, ich bin genau für die gekommen, die wissen, wer sie sind. Die, die nicht das Gefühl haben, sie haben es selber im Griff. Markus 2, 17, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Aber die das erkennen, die sagen, ich habe es nicht im Griff. Ich bin nicht der, der vorangeht und sagt, kommt, ich richte es. Sondern er ist für die gekommen, die sagen, ich habe es nicht, aber ich habe einen lebendigen Gott, der es kann. Und ihm will ich vertrauen. Und darum sagt er Petrus, hab keine Angst. Ich frage mich manchmal, wieso dass wir uns so schwer tun, mit unseren Fehlern und mit unserer Schuld vor ihn zu kommen oder auch voreinander zu stehen. Wir tun uns so schwer, Fehler zu machen. Wir tun uns so schwer, auch dazu zu stehen und zu sagen, hier habe ich echt versagt. Und wenn ich diesen Text lese, dann merke ich, Jesus ist genau für die gekommen, die bereit sind, zu sagen, ich schaffe es nicht. Ich bin immer wieder der, der im Alltag auf die Nase fällt. Ich bin der, der angewiesen ist auf den lebendigen Gott. Aber wie oft versuchen wir, die perfekten Christen zu spielen, ein gutes Image zu geben gegen aussen. Hauptsache entspricht einem Bild, das man hat über einen Christ. Wenn ich diesen Text anschaue, dann muss ich sagen, ich glaube, das Bild, das Jesus sucht von einem Christ, ist einer, der sagt, ich habe es nicht im Griff. Ich bin immer noch unterwegs. Und ich glaube, das ist die grösste Erkenntnis, der grösste Segen auch für uns als Christen, wenn wir immer wieder an diesen Punkt kommen und sagen, ich habe es nicht im Griff. Ich bin nicht der perfekte Christ. Sei es als Pastor, sei es als Jungschulleiter. Ich habe es nicht im Griff. Ich bin ein Mensch, der darauf angewiesen ist, dass der lebendige Gott mir hilft und dass ich auf sein Wort her kann vorwärts gehen kann. Und wenn wir das erkennen, dann passiert etwas. Jesus sagt, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da, wo wir bereit sind, uns und Jesus als der zu sehen, wo er ist, uns zu sehen, als die zu sehen, wo er ist, da will er uns in der Nachfolge mit ihm zu Menschen machen von seinem Reich, zu Menschenfischer. Jetzt merke ich, jetzt stehen wir schon wieder in der Gefahr, in der Regel sagen, okay, Menschenfischer, Was machen wir als Nächstes? Ja, wieder My Life oder Church Brunch oder Evangelisationswoche. Leset mal mit mir den Text, der hier steht: Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Oder vielleicht noch besser in der Parallelstelle von Markus und Matthäus. Der zeigt Jesus: Folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier geht es nicht darum, jetzt muss Menschenfischer sein, jetzt muss endlich etwas tun, jetzt schaue ich, dass etwas passiert. Sondern hier geht es zuerst um die Nachfolge. Der erste Teil steht im Präsens. Jetzt folge mir nach. Jetzt stehe vor mir als der, der du bist. Und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Ich glaube, es würde viel mehr passieren, auch im Bereich der Evangelisation, wenn wir nicht so viel würden tun, sondern würden nachfolgen. Wenn wir würden sagen, es geht vor allem darum, dass ich in der Nähe von Jesus bin, dass ich sehe, wer ich bin, dass ich sehe, wer er ist. Und dass die Menschen dir und mir erkennen, wer der Jesus ist. Und ich glaube, die Menschen um uns werden Jesus suchen, weil sie müssen sagen, der Jesus, den du hast, den möchte ich auch lernen kennen. Aber da, wo wir einfach sagen, ich bin ja Menschenfischer, also muss ich doch irgendetwas tun, da setzen wir am falschen Ort an. Der Petrus ist wie selbstverständlich, lesen wir im Vers 11, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Der Petrus ist nicht aufgestanden und gesagt, yeah, jetzt Menschen fischen. Also erstens hat er ja keine Ahnung von dem, ich weiß auch nicht, ob er begriffen hat, um was es geht. Jesus hat ihn eigentlich damit aufgerufen und gesagt, hey, ich möchte dir helfen, dass du Menschen ins Reich Gottes bringst. Dass du Menschen den Weg zeigst ins Reich Gottes. Aber der Weg dazu ist nicht etwas zu tun, sondern Beziehung und Begegnung zu Jesus zu leben. Und in dieser Beziehung, Jesus, lass unser Leben investieren. Und da passiert viel mehr, als wenn wir einfach etwas tun. Bin ich bereit, das zu geben, was Jesus in mein Leben hineingelegt hat, und zu sagen, Herr, tu es du. Ich möchte dir einfach nachfolgen. Ich möchte mit allem, was ich bin und habe, mit meinem ganzen Bötchen dir zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns tagtäglich. Und vielleicht ist es gut, schon morgen früh damit anzufangen und zu sagen, Jesus, mein Boot gehört dir. Ich lade dich bewusst in meinen Alltag heute ein. Und ich möchte mich von dir prägen und bestimmen. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte immer wieder im Alltag erkennen, wer ich bin und wer du bist. Damit ich es nicht selber mache, sondern auf dein Wort her. Mich beschenken mit dem, was du für mich, für uns parat hast. Und ich glaube, das bedeutet nachher eigentlich den zweiten Schritt Nachfolge. Von Jesus gerettet sein, ich glaube, das ist das Grösste, was es gibt. Aber es geht weiter. Und ich hoffe, dass wir als Christen nicht irgendwo hier bleiben stehen und sagen, Hauptsache gerettet, und nachher geht in Gefahr stehen, aber jetzt raus und etwas tun, sondern dass wir diesen Schritt nicht überspringen und sagen, ich will mich hergeben. Ich möchte in dieser persönlichen Beziehung und Begegnung mit Jesus Christus stehen, dass er mein Leben noch viel mehr, noch viel tiefer prägen kann, dass er in mein Leben investieren kann. Ich bin gespannt auf unsere Gemeinschaftswoche über Ufer. Wir werden dort verschiedene Punkte anschauen. Wie kann das passieren? Wie sieht das aus konkret in unserem Leben? Wie ist es schon passiert? aber dort vor Jesus still zu haben und nicht irgendwie wieder rumzuzäckeln und etwas zu machen. Und ich muss sagen, wir tun viel, aber wir bewegen, glaube ich, durch das relativ wenig. Und für mich ist das plötzlich ganz neu gross geworden, und müssen sagen, seine Investition, die Gott uns schenkt, ist Begegnung mit Jesus Christus. Und die haben wir dringend nötig. Und zwar immer wieder neu. Und ich glaube, das können wir heute Morgen auch im Abendmahl bezeugen. Indem, dass wir vor ihn kommen und sagen, Herr Jesus, danke für das, was du für mich hast vollbracht am Kreuz. Danke, dass du für mich ein Kreuz bist gegangen. Und ich möchte kommen mit allem, was ich bin und habe, und es soll dir gehören. Und schenk, dass es noch etwas länger hat, als bis über einen Sonntagabend raus. Dass ich am Montag noch immer in dieser Haltung an meinen Arbeitsplatz gehe. Durch meine Woche durchgehe. Im Wissen, der Jesus soll nicht nur am Sonntag mein Leben ganz haben, sondern gerade besonders jeden Augenblick auch im Alltag. Und darum ruft uns der Paulus auf im Korinther und sagt, nehmt das Abendmahl nicht so leichtfertig. Überlegt euch etwas. Wenn ihr bezeugt, dass Jesus euer Herr ist, müsst ihr das auch irgendwo Auswirkungen haben in eurem Alltag. Darum wollen wir uns vor dem Abendmahl auch bewusst einfach eine kurze Zeit nehmen, einfach vielleicht still zu werden. Innerlich zur Ruhe zu kommen, uns zu überlegen, wo möchte ich vielleicht einen Schritt weitergehen? Gilt es vielleicht zuerst bewusst, Jesus Platz zu geben in meinem Alltag? Was könnte mir da helfen? Red mit jemandem. Wo merke ich bei mir, klemmt es vor allem im Gehorsam? Oder wo merkst du, Jesus ist gar nicht der Chef? Ich sehe mich gar nicht als der, der Hilfe nötig hat. Mach einen Punkt vielleicht fest, wo du vielleicht auch bewusst nachher im Abendmahl betend vor ihn bringst und sagst, Jesus, das Hindernis möchte ich heute Morgen dir heranlegen, dass du mir hilfst, dass ich in der Nachfolge mit dir einen Schritt weiterkommen darf. Werden wir doch still und nachher werden wir miteinander vor dem Abendmahl ein Lied «Allein deine Gnade genügt». Nicht wir müssen es bringen, sondern seine Gnade hat es vollbracht. Wir werden still. Die, die können, stehen wir doch auf zu diesem Lied. Und können nachher gleich bleiben stehen, nachher für auch miteinander das Abendmahl zu nehmen.
Deine Gnade genügt. Jesu Christ, ich will recht vor dir stehen. Es hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert. Und nun bin ich frei in dir. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt.
Jesus sagt, schmeckt und seht, also nicht Jesus sagt, sondern im Psalm steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Gott lässt uns ein, zu schmecken und zu sehen, was er für uns hat da. Dass er möchte unser Herr sein, dass wir dürfen schwach sein, dass wir dürfen wie ein Petrus uns in der richtigen Position sehen und sagen, ich kann es nicht, aber du kannst es. Danke, dass du es tust, auch gerade in meinem Alltag in. Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn er der Wein seinen Jüngern gibt, sagt er, trinkt alle daraus.